So, guten Morgen alle zusammen. So, da sind wir wieder. Vor 2 Wochen waren wir schon hier, Kevin und ich. Wir sind ja aus Bad Gandersheim, aus der Bibelschule. Und jetzt machen wir Rollentausch. Diese Woche predige ich und hat Kevin die Leitung. Letztes Mal hatte Kevin gepredigt und ich die Leitung. Und letztes Mal, als Kevin gepredigt hat, hat er ein Zeugnis gegeben wegen seinem Auto, ne? Also meinem Auto, das er kaputt gefahren hat. Und Gott hatte einen mega drauf gesetzt. Und zwar ist es echt eigentlich der Hammer gewesen. Ich war ja fürs zweite Schuljahr jetzt, das endet ja jetzt hier diesen Mai. Das heißt, wir sind das vorletzte Mal heute im Gottesdienst. Danach ist unsere Zeit hier auch schon wieder vorbei. War das ganz groß, weil ich hatte überhaupt gar kein Geld für das zweite Schuljahr. Es ist ziemlich teuer, es ist eine Privatschule. Ich hatte überhaupt kein Geld fürs zweite Schuljahr. Und ich habe dann zu Gott gesagt, so Gott, du willst, dass ich zur Bibelschule gehe, du willst, dass ich das mache, dann musst du das auch bezahlen. So, und dann hatte ich aber schon, ich hatte einen Suzuki Swift, das war ein Neuwagen. Und dann habe ich zu ihm gesagt, okay Gott, wenn du willst, dann verkaufe ich mein Auto und davon bezahle ich die Bibelschule. So hat Gott gesagt, nee, du behältst dein Auto und ich bezahle dir die Bibelschule. Ich so, okay, cool. So, dann habe ich Ende der letzten Schuljahre schon angefangen, sehr großzügig zu beten. Ich habe mal so grob überschlagen und habe angefangen, für 6.000 Euro zu beten, plus Auto, plus das und das. Habe gemerkt, nee, das reicht nicht. Ich muss die Krankenkasse zahlen, ich habe das Auto, die Bibelschule. Gott, ich brauche 8.000 Euro. Ich will ja noch gerne nach Israel. So grob überschlagen. Dann habe ich mir gedacht, okay, wenn ich für 8.000 bete, dann kann ich direkt für 10.000 beten. Also fing ich an, wirklich dachte, okay Gott, ich hätte gern 8.000 bis 10.000 Euro, damit ich überhaupt keine Sorgen machen muss für das Schuljahr, damit das irgendwie läuft, damit ich das Auto bezahlen kann, die ganze Versicherung und alles, was kommt. So, jetzt muss ich mal wirklich zurückrechnen. Ich war in Israel, 2.000 Euro und jetzt hat Gott einen mega draufgesetzt. Ich habe für Geld zwischen 8.000 und 10.000 Euro gebetet. Ich habe in diesen 8 Monaten, ich kann das nicht mehr auf dem Euro genau sagen, über 12.000 Euro von Gott geschenkt bekommen. Gott ist so gut, über 12.000 Euro. Ich habe für 10.000 gebetet und er hat 12.000 gegeben. Und Gott hat nicht aufgehört. Ich habe ihm ja gesagt, ich verkaufe mein Auto, davon zahle ich die Bibelschule. Sag dann, Gott, das behältst du. Was macht er dann? Er lässt mein Auto zu Schrott fahren, um mir dann einen super tollen 1er BMW zu schenken, der jetzt draußen vor der Tür steht. Das ist Gott. Das ist Gott. Genau. Und über so einen genialen Gott, über unseren genialen Gott möchte ich heute reden. Und zwar will ich einfach mit euch darüber reden, was will Gott wirklich? Kennen wir Gott? Kennst du Gott? Wie ist deine Beziehung zu Gott? Und was will Gott wirklich von uns? Häufig haben wir so das Denken, da wo wir herkommen, von unserer Prägung, ja, Gott will nur irgendwas, was mir nicht gefällt. Gott will immer das, was mir gar keinen Spaß macht. Und Gott will eigentlich, ja, ich weiß zwar, dass er will, dass es mir gut geht, aber irgendwie bleibt das alles nur Theorie, weil in der Wahrheit bin ich krank und dann passt mir das nicht und dann passt mir das nicht. Also Gott ist eigentlich gar nicht so, wie es immer heißt, weil wir ihn so nicht erleben. Warum erleben wir ihn nicht so? Weil wir Gott nicht wirklich kennen. Warum kennen wir Gott nicht? Wieso nicht? Wir haben sein Wort. Sein Wort, das so dick ist. Und da schreibt er drin, was für einen herrlichen Gott wir haben. Wie gut Gott ist. Und weißt du, was Gott wirklich will? Weißt du, was er von dir will? Er will, dass du ihn willst. Mehr will er gar nicht. Er will, dass du ihn willst. Und wenn du ihn willst, dann entfacht das ein Feuer für Gott. Eine Leidenschaft in dir drin für Gott, dann fängst du nicht mehr an zu fragen und nur rumzujammern. Das heißt nicht, dass es schlechte Zeiten gibt, die gibt es. Das brauchen wir gar nicht wegreden. Es gibt schlechte Zeiten. Und auch ich habe diese 12.000 von Gott bekommen. Wunderbar, jetzt stehe ich hier und freue mich. Aber es war verbunden mit Kampf. Es war verbunden mit viel Tränen, mit viel auf den Boden kriechen, weil ich nicht wusste, wie das werden wird. Ich habe das ja nicht am Anfang alles auf einmal bekommen. Das kam immer dann, wenn ich es gerade brauchte. Aber es waren harte Zeiten dazwischen. Das brauchen wir uns gar nicht vormachen, dass es alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Ist es nicht. Aber wenn wir Gott wirklich kennen und wenn wir ihn wirklich wollen, verstehen wir, was das heißt. Und dann haben wir die harten Zeiten. Aber in diesen harten Zeiten lernen wir Gott noch näher kennen. Wir werden noch näher an sein Herz gezogen. Wir werden noch mehr von seiner Liebe durchströmt. Wir werden noch mehr an sein Herz gezogen und einfach nur in seine Gegenwart gezogen. Der Lobpreis eben einfach der Hammer. Und wir haben Gottes Gegenwart so gespürt. Leute, und das war ein Bruchteil dessen, was Gottes Gegenwart ausmacht. Ein Bruchteil. Und wir können Gott immer dabei haben. Und er will auch immer dabei sein. Ich habe hier einen Text aus 2. Korinther 6, Vers 18. Da steht, und ich will euch ein Vater sein und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Wenn wir mal diese Stelle angucken, fängt in Vers 14 schon an, da hat Paulus an die Gemeinde in Korinth ziemlich zurechtgewiesen. An sich ist das nicht unbedingt die schönste Stelle in der Bibel, wenn man da liest. Ne? Immer nur Gebote, zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen. Denn was hat das, haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Was hat das Licht mit der Gemeinschaft? Also er gibt nur Anweisungen, sagen, hey, so geht das nicht und wieso geht, so soll die Gemeinde sein, was habt ihr mit den Ungläubigen zu schaffen, was hat Heiligkeit mit Unheiligkeit zu tun? Also er geht sehr hart mit ihnen ins Gericht und sagt, wie das laufen soll, wie Gott das von ihnen möchte. Und dann könnte man eigentlich schon, also ich komme ja aus einem sehr konservativen Hintergrund und sofort so, das musst du tun, das nicht, das ist schon wieder, na toll, schon wieder. Schaffe ich gar nicht. Schon wieder muss ich das machen und schon wieder soll ich das nicht, das lassen und mit das soll ich nicht machen und das. Da bin ich einfach frustriert, habe resigniert, habe aufgegeben und gesagt, ich schaffe das sowieso nicht so zu sein, wie ich sein soll. Also bei aller Liebe, keine Ahnung, wie das gehen soll. Aber dann hört dieser Textstelle nicht auf. Bevor es ins nächste Kapitel geht, haben wir hier, nachdem er alles aufgeführt hat, was, wie wir sein sollen, wie unser Körper für Gott sein soll, wie unser Leben sein soll, da hört Gott nicht auf und Amen, und wenn du das nicht machst, gibt es Ärger. Nein, das Kapitel hört damit auf, dass er sagt, ich will euch Vater sein und ihr sollt mir Kinder sein. So, und jetzt haben wir ganz viele Eltern sitzen. Könnt ihr mir die Hände heben? Wer ist hier alles Eltern? Mama und Papa. Alle mal die Hände heben. Wow, das ist eine große Menge. Genau, also ich bin selber keine Mama. Das heißt, ich kann hier schön als Kind reden. Ne? Ich werde jetzt einfach mal als Kind reden, weil ich habe noch keine Kinder. Kann also jetzt nur mal schön aus der Perspektive reden. Und ich kann mich immer daran erinnern, das ist sogar heute noch so, zu Hause bei Papa und Mama, immer wenn irgendwas ist oder wenn irgendwas Mama und Papa nicht passt, dann, meine Eltern sind auch gläubig, dann sagt Papa immer, Jelka, es steht geschrieben, Ehre Vater und Mutter. Ne? Also wenn dir das nicht passt, vertrau mir, ich meine es gut mit dir, Ehre Vater und Mutter. Und ich muss sagen, in der Teenie-Zeit, das hat mich ja so genervt. Ich habe gesagt, das kannst du nicht. Ich habe gesagt, Papa, du machst das immer nur dann, wenn es dir in den Kram passt. Also wenn dir nicht passt, was ich mache, dann kommst du mir mit der Bibelstelle. Ne? Wir können ja auch mal anfangen, das zu lesen, was du machen solltest. Ne? Also, das habe ich denen auch schon mal so gesagt, ja. Und ich habe irgendwann, hat mich das angefangen, das Thema zu beschäftigen. Und ich habe gedacht, so was soll das eigentlich? Wieso gibt Gott uns in den 10 Geboten, ist in den 10 Geboten schon geschrieben, Ehre Vater und Mutter? Ich meine, wenn wir mal ehrlich sind und wir gucken in unsere Gesellschaft, gibt es Eltern, wo du sagst, boah, wie kann man die ehren? Die schlagen ihre Kinder, die missbrauchen ihre Kinder auf übelste Art und Weise. Und trotzdem steht in der Bibel nicht, ehre deine Vater und Mutter, auf dass du lange lebst, wenn sie dich gut lieben, wenn sie dich gut behandeln und wenn sie das und das tun. Da steht einfach, ehre Vater und Mutter. Und ich habe gesagt, Gott, das ist unfair. Das ist unfair. Ich habe zu Hause auch einiges gesehen und habe gedacht, Gott, das ist einfach unfair. Ich liebe meine Eltern, wir haben heute eine super Beziehung, ich habe ganz tolle Eltern, aber es war nicht immer so. Und ich habe gesagt, Gott, das ist unfair, was du verlangst. Wieso verlangst du sowas? Das ist einfach nicht gerecht. So, und irgendwann habe ich so, das ist jetzt gar nicht lang her, hat mich das so überkommen und ich habe darüber nachgedacht und viel darüber gebeten, mit Gott darüber geredet. Und auf einmal ist bei mir was hochgekommen. Da hat Gott gesagt, ja, ich habe Eltern in diese Welt gesetzt. Er hat Eltern in diese Welt gesetzt, weil er mit unseren Eltern sich selbst vor die Nase gesetzt hat. Wir haben Eltern, weil wir damit Gott sichtbar vor unserer Nase haben. Weil in Gott sind die väterlichen und die mütterlichen Attribute komplett enthalten. Das heißt, so wie du deinen Vater behandelst, so behandelst du Gott. So wie du deine Mutter behandelst, so behandelst du Gott. Wenn du zum Beispiel jetzt zu deinem Vater nicht so ein gutes Verhältnis hast, aber zu deiner Mama schon, du wirst du das gute Verhalten, das du an Mama anwendest, auch bei Gott anwenden. Aber das schlechte Verhalten, das du beim Papa anwendest, auch bei Gott anwenden. Und dann kommen wir wirklich in diese Zwickmühle. Weil du stolperst dann über deine eigenen Füße und kommst nicht weiter rein. Warum nicht? Weil es sich überschneidet. Und Gott ist nun mal einer. Er widerspricht sich nicht. Und wenn er väterliche Attribute und mütterliche Attribute hat und du eins davon nicht mit klarkommst, wirst du das bei Gott anwenden. Und du wirst nicht weiter reinkommen in die geistliche Reife. Du wirst das sehen, was du bei deinem Vater siehst, wirst du auf Gott projizieren. Und wirst ihn deshalb so behandeln. Und dann kommst du nicht weiter rein und du bist enttäuscht von Gott und du bist wütend auf Gott und vielleicht sogar zu Recht. Vielleicht sogar wirklich zu Recht. Aber dann heißt es dann, nicht stecken zu bleiben. Weil Gott ist nicht dein Papa und Gott ist nicht deine Mama, die das verbockt haben. Er wollte es gut machen. Er wollte die Mama und Papa geben, damit du siehst, wie er ist. Weil wir sehen ihn nicht. Wir wissen, er ist da, aber wir können ihn nicht sichtbar sehen. Deswegen haben wir Mama und Papa. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir sagen, okay, jetzt weiß ich das. Aber wir haben so Schlimmes gemacht, ich kann ihnen das nicht vergeben. Wie soll ich das denn mit Gott klar machen? Gott wusste, wer meine Eltern sind. Er hat meine Eltern für mich ausgesucht. Er wusste das doch ganz genau. Ja, er wusste das. Und er wusste, was du für Eltern brauchst. Und auch wenn sie schlecht waren, haben sie vielleicht auch was Gutes gemacht. Das heißt dann für dich, den Schnitt zu machen und das wirklich in den Schnitt zu gehen und zu sagen, so, ich bin heute erwachsen, ich muss meinen Punkt finden, zu sagen, ich vergebe. Ich vergebe, weil wenn du da nicht reinkommst, wenn du es nicht schaffst, das in Ordnung zu bringen, so hart es auch klingt, du wirst nicht weiter reinkommen in die geistliche Reife. Und du wirst nicht weiter reinkommen, Gott kennenzulernen. Und du kannst Gott dann nicht wollen, aber das versteht ja auch jeder. Hier geht es gar nicht um Verurteilen. Du kannst Gott nicht besser kennenlernen, wenn du enttäuscht von ihm bist. Und das vielleicht sogar zu Recht, weil deine Eltern so waren. Aber Gott will, dass es dir gut geht. Gott will, dass du ihn willst, dass du ihn bedingungslos liebst, dass du ihm absolut vertraust, in jeder Lage, absolut. So ist Gott und das möchte Gott von dir. Jetzt steht im, das fand ich mal absolut krass, auch in der Tora, da gab es dann so ein Gesetz, ne? Die Juden hatten ja einen Haufen von Gesetzen. Und ich war jetzt über Ostern 2 Wochen in Israel und dann kriegt man die orthodoxen Juden mit und dass die heute alle diese Sachen auch wirklich leben. Und da schüttelst du nur den Kopf, wie die das machen, ist mir unbegreiflich. Ehrlich, ich habe keine Ahnung, wie die das machen. Aber zum Beispiel gibt es eine Stelle, wo es dann wirklich geschrieben steht, dass der, wenn ein Sohn widerspenstig ist und die Eltern weisen ihn schon zurecht, aber der Sohn hört nicht, dann sollen die Eltern zu den Ältesten in den Toren der Stadt gehen, ihnen das sagen. Und wenn der Sohn trotzdem nicht hört, soll der Sohn genommen werden und vor den Augen der Stadt gesteinigt werden. Boah, als ich das gelesen habe, boah, da wurde ich aber echt mal wütend auf Gott. Ich habe gesagt, boah Gott, das ist ja wohl echt krass. Vielleicht hat der Sohn total das Recht gehabt, so zu sein. Vielleicht hat der Sohn es richtig, also irgendwie muss der doch reagieren, wenn es nicht fair abgelaufen ist. Und du legst so eine harte Strafe auf. Und dann hat Gott mir was klar gesagt. Und zwar, er will, dass wir unsere Eltern ehren, weil wenn wir in der Lage sind, unsere Eltern zu fluchen, sind wir in der Lage, Gott zu fluchen. Und das ist Todessünde. Wenn wir in der Lage sind, Gott zu fluchen, ist das Todessünde. Und genau deswegen möchte er, dass es uns gut geht. Weil wenn wir in der Lage sind, unsere Eltern zu ehren, Ehrfurcht vor unseren Eltern zu haben, werden wir in der Lage sein, Ehrfurcht vor Gott zu haben. Und da schließt sich wieder der Kreis. Weil wenn wir Ehrfurcht vor Gott haben, lernen wir ihn kennen. Wir gehen tiefer rein. Wir lernen Gott kennen. Wir sehen, wie gut es ist. Wir sehen, wie leidenschaftlich er an uns interessiert ist, wie sehr er uns liebt und wie sehr er will, dass es uns gut geht. Darum möchte er, dass wir ihn ehren, dass wir unsere Eltern ehren, damit wir einfacher haben, ihn zu ehren. Ich war ja auch in Hamburg Anfang Februar, 2 Wochen, das habe ich letztes Mal schon erzählt, bei Mission Freedom, in dem Shelter, wo die Frauen aufgenommen werden von der Zwangsprostitution und in den Bordellen, das ist da, das kann man nicht in Worte fassen, was da abgeht. Und wir haben da mit den 7 Frauen auch 2 kleine Kinder, die da aufgenommen werden, was die alles erlebt haben. Und da fragt man sich, Gott, wo bist du da? Wo bist du da? Aber dann rede mal mit einer solchen Frau. Diese Frau, die da war, die ich betreut hatte, diese 2 Wochen, die kommt eigentlich aus dem muslimischen Hintergrund. Die kennt Gott überhaupt nicht. Aber als wir sie gefragt haben, Gabi hatte mit ihr ein Gespräch und hat sie dann gefragt, wo war Jesus? Hast du Jesus gesehen? Hat sie gesagt, ich habe immer zu ihm geschrien, immer. Es sind diese Frauen, die Jesus gar nicht kennen eigentlich. Die leben ein Leben, wo du sagst, es ist voll unfair, die können dafür nichts, die werden da reingeschrien. Aber sie sind diejenigen, die zu Gott schreien, die Jesus kennenlernen. Die kommen raus, die Frau kam am Donnerstag zu uns, am Montag hat sie sich bekehrt, obwohl sie das erlebt hat. Und dann fragt man sich doch, wie schafft Gott das? Gott ist gut und da erleben die so einen Dreck, so einen wirklich Dreck. Und dann schreien sie da zu Jesus und sie sehen Jesus und Jesus ist da. Und sie hat gesagt, wenn er nicht da gewesen wäre, wäre ich schon längst tot. Eine Frau, die sowas erlebt hat, eine Frau, die Gott gar nicht kannte, weil die aus dem muslimischen Hintergrund ist. Aber das ist Gott. Er kommt zu jedem Einzelnen. Er kommt zu dir persönlich in dein Herz. Er klopft an. Er redet mit dir. Er will Kontakt zu dir. Er will Beziehung zu dir. Und wenn du das verstanden hast, worum es hier geht, wenn du verstanden hast, dass es darum geht, dass du ihn willst, er will doch nur, dass du ihn willst, dann öffnet das der Schlüssel. ist das der Schlüssel. Dann wirst du anfangen, mit ihm zu reden. Und das kann ich euch sagen, das ist der Patentschlüssel auf alles. Fang an, mit Gott zu reden. Und zwar richtig. Nicht nur beten mit großen Floskeln, Sonntagmorgens Gottesdienst, sondern fang an, mit ihm wirklich zu reden. Über alles, was dein Herz bewegt, über deine Gedanken, alles, was schief läuft, alles, was gut läuft. Aber bring ihm auch den ganzen Müll, den du mit dir schleppst, und einfach nur rede mit ihm. Sag ihm, was dich bewegt, weil damit beziehst du ihn in dein Leben ein. Du beziehst ihn ein und er wird dein Leben verändern. Er wird das machen, ohne dass du das merkst. Ich bin konservativ aufgewachsen und eigentlich war ich mein ganzes Leben lang Christ, weil ich kannte das eigentlich gar nicht anders und ich habe mich da auch früh bekehrt, mit 10, mit 18 hatte ich da meine Taufe. Aber was das wirklich heißt, Heilsgewissheit zu haben, wusste ich nicht. Ich bin von einem Tief ins nächste geschlittert. So, dann habe ich mir mal gedacht, ja, irgendwie muss das gehen. Alle Christen kriegen das hin, nur ich kriege das nicht hin. Alle sind so gute Christen. Ich meine, ich wusste genau, wie ich mein Gesicht zu wahren hatte im Gottesdienst. Wir hatten eine sehr große Gemeinde, es war eine Gemeinde von 800 Gemeindegliedern und ich wusste genau, wie ich mich zu verhalten hatte. Äußerlich sah ich aus wie der Top-Christ, das war gar keine Frage. Aber ich wusste genau, dass ich das nicht war. Das war alles eine Maske aufgesetzt, weil ich gemerkt habe, ich kann es nicht und habe resigniert. Bis ich dann Gott richtig erlebt habe. Und seitdem ist es nie wieder so geworden. Klar habe ich meine harten Zeiten und meine übelsten Kämpfe mit Gott. Aber das ist auf ganz anderer Ebene, wie das, was ich gekannt habe. Aber das geht darum, dass du Gott kennenlernen musst. Dass du in richtig tiefe Beziehung zu ihm reinkommen musst. Weil sonst wirst du immer wieder stolpern und du wirst immer wieder stolpern. Und du wirst überhaupt nicht verstehen, wieso das so ist. Und wenn du nicht anfängst, mit Gott zu reden, wirst du auch gar nicht dahin kommen, zu verstehen, was es ist. Fängst du an, mit ihm zu reden, kommt er rein und er weist dich darauf hin und dann geht es da weiter und er macht da Ordnung und er macht da Ordnung und auf einmal merkst du, was passiert und wie auf einmal dein Denken und deine Gesinnung Gott gegenüber sich verändert, ohne dass du das gemerkt hast. Wenn wir das aber nicht tun, kann Gott nicht reinkommen. Er kann nicht, weil du hältst die Tür zu. Also mach die Tür auf. Mach die Tür auf und das geht ganz einfach. Wenn du mit ihm redest, machst du die Tür auf, du ladest ihn ein und er kann wirken. Wir brauchen uns nicht wundern, wenn das nicht weitergeht. Wir brauchen uns nicht wundern, wenn wir die Tür geschlossen halten. Und ich weiß, dass das nicht immer einfach ist. Weil es gibt Dinge, die macht Gott nicht, obwohl er sie so vielleicht sogar versprochen hat. Und man wartet und wartet und wartet auf diese Verheißungen, weil Gott hat doch gesagt, er hat doch gesagt, aber er macht nicht. Und er macht nicht. Und ich bin am Boden, aber er macht einfach nicht. Und dann kommt der Stolz hoch und sagt, Gott, du hast gesagt, wenn du dein Wort nicht einhältst, wofür soll ich dann noch mit dir reden? Das kommt dann hoch. Aber genau das ist das Problem, wenn das hochkommt. Und wenn wir das zulassen, diese Gedanken, wenn wir den Teufel dann nicht auf den Kopf treten, fallen wir wieder zurück und wir machen die Tür wieder zu. Und dann will Gott uns vielleicht erklären oder er will uns sagen, warum es lange dauert, warum er die Verheißung nicht direkt erfüllen kann. Aber wir sind beleidigt. Wir sind beleidigt, halten die Tür zu und lassen ihn nicht machen. Deswegen, egal was passiert, und egal, wie es schwierig es ist, tretet dem Teufel auf den Kopf, weil er will euch ärgern und er will, dass ihr beleidigt auf Gott seid. Dass ihr dem Teufel im Kopf tretet und sagt, stopp, du hast hier gar kein Anrecht. Und dann fängst du an, Gott den ganzen Frust, so wie dein Stapel gewachsen ist, auch zu sagen. Musst du gar nicht schön formulieren, ja, Herr, ich weiß, du bist gut und jetzt weiß ich, komme ich zu dir. Nein, sag, wie du denkst. Weil Gott kennt deine Gedanken sowieso. Er weiß sowieso, wie du wirklich denkst. Es schön auszumalen, macht die Sache überhaupt nicht besser und du bist nicht ehrlich vor Gott. Deswegen ist es wichtig, fang an, ehrlich vor Gott zu sein. Fang an, mit ihm zu reden, aus der Tiefe deines Herzens mitzuteilen, was dein Herz bewegt, was genau schief läuft und was gut läuft. Und wenn wir das machen, wenn wir wirklich das machen, fangen wir an, mit geistlichen Augen zu sehen. Wenn wir Gott wirklich anfangen kennenzulernen, fangen wir an, einen geistlichen Blick für diese Welt zu bekommen. Wir kriegen was mit von der dämonischen Welt, in der wir leben. Wir kriegen mit, das, was hier gerade am Laufen ist. Wir kriegen mit, was der Teufel, wo der Teufel gerade angreift, wem es wie geht. Wir kriegen einen ganz anderen Blick auf die geistliche Welt, auf die irdische Welt und können dann ganz anders damit umgehen. Und das Beste ist, wenn wir anfangen damit, werden wir erfüllt und wir werden begeistert sein von unserem Gott. Ich bin so begeistert von meinem Gott, weil er so gut ist. Und auch wenn es harte Zeiten gibt, und die gibt es, und wenn es manchmal überhaupt alles komisch scheint, er macht das Beste draus, besser als man sich's vorstellen kann. Und das ist unser Gott. Und genau das ist, was ich euch heute einfach mitgeben will. Er will, dass du ihn kennenlernst. Er will, dass du ihn willst. In Hosea steht, mein Volk geht zugrunde an Mangel an Erkenntnis. An welcher Erkenntnis? An Erkenntnis Gottes. Er will, dass wir ihn erkennen und kennenlernen, weil wir dann ganz anders leben, ganz anders. Dann werden die Gemeinden wieder voll, die Gemeinde wird sauber, Gott wird Ordnung machen, was nicht immer schön ist, aber sein muss. Aber das ist ganz wichtig. Deswegen kommt Gott und sagt hier, hey, das und das und das sollt ihr nicht machen. Aber warum sollt ihr das und das nicht machen? Weil ich euch Vater sein will und ihr sollt mir Kinder sein. Das ist das einfache, einzige Prinzip, das Gott hat. Er macht einfach alles, was er macht, geht darum, dass es dir gut geht. Ich habe mal einen Film geschaut und dann ging es gerade darum, da hat ein Ehepaar gerade ihr erstes Kind geboren. Und dann ging es gerade darum, dass dann auf einmal sich das ganze Leben dieser Eltern verändert hat, von jetzt auf gleich. Dann waren sie kein Ehepaar mehr in dem Sinne, sondern sie waren Eltern und sie werden immer Eltern bleiben. Und das fand ich, auf einmal kam mir das so und habe gedacht, okay, ein Kind kam auf die Welt und das ganze Denken der Eltern ging nur noch um das Kind. Und auf einmal sagt Gott mir, Erika, seitdem du auf der Welt bist, dreht sich meine ganze Welt nur noch um dich. Und genauso ist das auch. Seitdem du auf der Welt bist, dreht sich Gottes ganze Welt nur noch um dich. Und wenn du das wirklich verstanden und verinnerlicht hast, fängt sich deine ganze Welt nur noch um ihn zu drehen. Und dann haben wir das wieder, dass du ihn dann willst. Und genau das ist das Ziel, um ihn kennenzulernen. So, und ich habe heute wirklich den Eindruck, dass hier viele sind, die das so erlebt haben, dass sie den echten Gott nie kennengelernt haben, weil sie vielleicht die Eltern viel Murks gemacht haben und deswegen Gott überhaupt nicht kennenlernen konnten. Und Gott steht heute hier mit offenen Armen. Er steht mit offenen Armen und sagt, komm her, mein Kind. Ich will diese Last für dich nehmen. Ich will dir zeigen, wie ich bin und nicht das, was du gesehen hast. Weil der Teufel hat das alles verdorben. Warum haben wir heute so eine homosexuelle Welt? Warum kämpfen die alle gegen die Familien? Warum steht Gender Mainstream auf? Weil der Teufel was gegen Familie hat. Weil der Teufel was gegen Eltern hat, weil er weiß, dass die Eltern Gott repräsentieren. Und deswegen zerstört er Familien. Deswegen zerstört er Ehen. Damit man dieses Bild auf Gott nicht mehr sichtbar vor Augen hat. Deswegen kommen wir gar nicht da drauf. Aber Gott will das in Ordnung bringen heute mit dir. Er will das in Ordnung bringen. Er will den Schmerz nehmen. Er sagt, ich war immer dabei. Ich war immer da, wo du geweint hast. Ich war immer da, wo dir wehgetan wurde. Und ich werde immer da sein. Und ich will, dass du mir den Schmerz abgibst. Ich will, dass du weißt, dass ich da bin. Und ich will, dass du mich willst. Und wir werden gleich zum Abendmahl übergehen. Und Gott als Papa steht und wartet schon mit uns gemeinsam zu feiern und zu essen und einfach an den Tod Jesu zu gedenken, als Papa. Und ich bitte euch, dass ihr jetzt einfach alle aufsteht, dass ihr alle aufsteht. Ich möchte noch beten. Gott im Himmel, ich danke dir. Ich danke dir, dass du so ein guter Papa bist. Ich danke dir, dass dein Plan so gut ist. Ich danke dir, dass du jeden Einzelnen hier total lieb hast, Gott. Du liebst diese Menschen so sehr, seitdem sie auf der Welt sind, dreht sich deine ganze Welt nur um jeden Einzelnen. Gott, du kennst den Schmerzen eines jeden einzelnen Menschen hier in diesem Raum. Und wir möchten wirklich dem Teufel sagen, er muss weichen. Wir wollen Heilung aussprechen über jedem, dem Schmerz zugefügt wurde. Heilung, die von das, was der Teufel alles angerichtet hat und wo die Menschen das wirklich zugelassen haben, dass sie deinen Plan durchkreuzt haben und wollen Heilung aussprechen und Segen, Gott, dass sie erkennen, wer du bist, dass sie zu dir kommen, dass sie anfangen, mit dir zu reden und dir den ganzen Frust, den ganzen Schmerz und der ganze Pein einfach dir abgeben. Vater, wir lieben dich und wir danken dir, dass du uns auch liebst. Jesus Christus, in deinem Namen danke ich dir, dass du heute hier bist, dass du jeden Einzelnen anrührst mit deinem heiligen Finger und ihm genau zeigst, wo es aufzuräumen gilt. Amen. So. Wir haben dann gleich Abendmahl und wer dann noch Gebet möchte, es werden hier vorne, sind die Ältesten, kommen auch nach vorne und dann können wir zum Gebet, wenn ihr Gebet braucht.